Herzlich willkommen zu der Predigtreihe über die biblischen Bücher, wo wir beim Leben des David angekommen sind. Und da ist heute grundlegende Text 2. Samuel 5 und 6. Ich habe das mal in einer gereimten Form von Lothar von Seltmann für uns rausgesucht, was uns da vor Augen steht. Als David 7 Jahre regierte, von Hebron die Regierung führte, da salbte man in Gottes Namen zum König ihn für ganz Israel. Amen. Und König David bald darauf versammelte sein Heer zuhauf, die Jebusiter zu bekriegen und sie jetzt gründlich zu besiegen. Jerusalem wollte er erstreiten, zum Königssitz es zubereiten. Und David nahm die Stadt bald ein, sie sollte jetzt sein Wohnsitz sein. Und David sah auf seine Stadt, die er sich hier errichtet hat. Schön war sie, prächtig, und trotz allem konnte sie ihm noch nicht recht gefallen. Denn eines, das vermisst er sehr, es muss die Lade Gottes her, die seit inzwischen 70 Jahren in Baala gelagert war, in Abinadabs Haus verstaubte, weil niemand recht an Gott mehr glaubte. Keiner mehr nach den Geboten fragte, die Gott dem Mose einstmals sagte, und die er fest in Stein gehauen, ihm seinerzeit tat anvertrauen. So gab der König bald bekannt, man komme aus dem ganzen Land, die Lade Gottes abzuholen, wie König David es befohlen. Und um die Freude auch zu zeigen, genoss ganz Israel den Reigen, von König David angeleitet, von Musikanten schön begleitet, war das ein Jauchzen und ein Singen, ein Musizieren und frohes Klingen. Als Ersten vor dem Zug, dem Ganzen, sah man den König David tanzen. Er musste seine Freude zeigen mit seinem königlichen Reigen. Und David segnete zum Schluss im Namen des Herrn das Volk und es sprach Amen. Liebe Geschwister, sicher könnt ihr euch noch an den Witz vom Ostersonntag erinnern von Nickel Gamble. Sagt der Teufel zu Gott, siehst du, ich habe dir mit Corona alle Kirchen dicht gemacht. Und Gott antwortet, und ich habe in jedem Haushalt eine neue eröffnet. Liebe Geschwister, aber wie geht's uns mit der Kirche daheim? Gelingt es uns, Auszeiten zu nehmen, die Zeit mit Gott uns zu gestalten? Oder sagt ihr, nein, ich brauche den Gottesdienst, ich brauche die Geschwister, ich brauche auch diesen besonderen Ort? In Anrufen, Mails und zufälligen Begegnungen in der Stadt erreicht uns dieser Tage immer wieder diese Botschaft, wo viele aus der Gemeinde sagen, es ist belastend, diese Trennung, diese Einsamkeit. Und auch online, das ist nicht echt, da fehlt was, ich brauche die Gemeinschaft. Andere sagen, ach, wir haben jetzt Gottesdienst, es ist toll, die besten Gottesdienste weltweit hören wir jetzt gerade, online, viel besser, als was in Jena jemals geboten wurde. Andere sagen sich, ich gehe sowieso nur Weihnachten, Ostern in die Kirche, es entbehre ich jetzt gerade nicht so sehr. Oder andere auch, weil sie eher in die Natur gehen und dort begegnen. Oder weil sie sagen, ich lebe meinen Glauben so für mich persönlich. Und das meine ich auch ganz ernst. Beglückende Momente der Gottesnähe, das kann wirklich ganz individuell sein. Und das kann man für sich erfahren. Darüber will ich nachher auch noch berichten. Aber so könnte doch immerhin der Schluss nie naheliegen, wie Johanna am Anfang schon sagte, auch Kirche brauchen wir gar nicht, kann man abschaffen. Gibt ja auch in der Bibel so Kritiken an erstarrten Kulten, an religiösen Traditionen. Aber man muss aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Der Mensch, der Christ, braucht die Kirche. Die Heilige Schrift, das Bekenntnis der Kirche und die Gemeinschaft der Geschwister. Diese drei Elemente bewahren meinen Glauben vor Vereinseitigung, vor Engführung und vor Verwahrlosung. Und auch in der Bibel selbst, klar, gibt es Kritik am Tempel, aber wo trifft sich die junge Kirche? Im Tempel, und zwar täglich. Natürlich auch von den Häusern wird geredet, das lesen wir meistens immer lieber noch, aber das ist erst nachgeordnet, im Tempel täglich und in den Häusern. Also, wo Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch gelebt wird, braucht es feste Orte, wo diese Gemeinschaft hier auf Erden ihren Platz hat. Das ist ganz natürlich, wenn zwei Menschen heiraten, den Bund fürs Leben schließen, dann geht es danach in eine gemeinsame Wohnung. Man hat ein Heim, dort wird das Miteinander gelebt. So war es auch beim Volk Israel. Am Sinai wurde der Bund geschlossen, im 2. Mose 24 lesen wir davon. Und gleich im Kapitel danach stiftet Gott ein Zuhause für das Volk Israel. Die Stiftshütte, später der Tempel, wo dieses Miteinander gelebt wird. Gott hat ja an verschiedenen Stellen zu Israel gesprochen. Am Schilfmeer, am brennenden Dornbusch und an vielen Orten. Aber hier in 2. Mose 25 sagt Gott zu Mose auf dem Berg Sinai, die Stiftshütte ist der Ort, dort will ich künftig mit dir reden. Das wurde dann vor allem wichtig, als sie auch in Kanaan angekommen waren, im gelobten Land. Denn während der Wüstenwanderung, da war man immer mit vielen Problemen beschäftigt und hatte Gott immer wieder auch unmittelbar reden, auch mal zornig reden, erlebt. Die Bundeslade stand auch zentral im Lager für alle sichtbar. Aber in Kanaan ging dann jeder in sein Stammesgebiet, in seine Höfe und Häuser. Und da heißt es in der Richterzeit öfter, Offenbarungen Gottes waren nur noch selten. Gut, da gab es auch die Bundeslade in Shiloh, dem Kristallisationspunkt des Glaubens für das ganze Volk. Da redete Gott auch zu Hanna, zum Samuel. Aber die Bundeslade blieb für viele einfach nur irgendwo da in der Pampa, an einem Ort, mit dem keiner was anfangen konnte. Und so kam, was auch uns droht, wenn wir sagen, wir brauchen keine Kirche. Jeder bastelt sich dann seinen eigenen Gott. Damals in Israel waren sie Hausgötter, Ephod genannt. Es war ein verbreiteter Kult, zu Hause so einen eigenen Gott aufzustellen. Oder man ging zu den lokalen Heiligtümern der Kanaaniter, die noch in den Höhen zu finden waren, und hat dort geopfert. Wenn wir nicht das Korrektiv der Gemeinschaft und des regelmäßigen Wortes Gottes haben, und zwar nicht nur das Wort, wie ich es für mich verstehe und es mir selber lese, sondern auch von außen ausgelegt bekomme, droht uns genauso, dass wir unmerklich abgleiten. In Aberglaube, Esoterik, Wohlstandstheologie, Corona-Verschwörungstheorien mit geistlichem Hintergrund, Zeitgeist oder was auch immer. Brauchen wir Kirche? Uns allen geht es so, früher oder später, wie dem Volk Israel. Als wir zum Glauben gekommen sind, da redete Gott noch ständig zu uns. Wir waren dynamisch auf dem Weg mit Gott unterwegs. Es gab immer wieder Hindernisse, aber dann auch wieder dieses erleichternde, erlösende Reden Gottes. Aber irgendwann hat man sich niedergelassen, nicht nur familiär und beruflich, sondern vielleicht auch im Glauben. Die Abenteuer des Glaubens sind auf einmal weit weg. Die Kirche, wo ich getauft und konfirmiert wurde, gibt es auch irgendwo im Land, aber habe ich keinen Bezug mehr. Gerade jetzt würde mir das Heiligtum helfen, mir Impulse verleihen, dass Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit noch viel mehr beinhaltet als das, was ich bisher auf meiner dynamischen Wüstenwanderung in der Jugendzeit meines Glaubens erlebt habe. Der Glaube an den allmächtigen Gott eröffnet in seiner Weite eine ewige Perspektive in die Tiefe der Gottesgemeinschaft hineinzuwachsen und nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben. Aber dazu wäre es wichtig, ins Heiligtum zu kommen und zu fragen, was hat sich Gott gedacht damals am Berg Sinai, als er uns die Bundeslade als Hochzeitsgeschenk mit auf den Weg gab. Es ist das Verdienst von König David, dass er diese Situation genau erkannt hat und dann auch tätig wurde. Er hatte Gott ja auch immer wieder überall erlebt, bei den Schafen auf dem Feld, bei der Flucht vor Saul in den Bergen, beim Lobpreis mit der Hirtenflöte, auch bei den Philistern im Exil. Gott ist überall, das wusste David. Er hatte auch sicher keinen überzogenen klerikalen Touch gehabt. Er konnte sich auf der Flucht in der Stiftshütte einfach an den Opferbroten vom Altar bedienen mit seinen Kriegern und das Ganze noch mit einer Lüge rechtfertigen. Und doch wusste er, Israel wird auf Dauer geistlich verwahrlosen, wenn sie nicht das Hochzeitsgeschenk Gottes, die heilige Stiftshütte, für sich neu entdecken und wenn sie nicht dieser Spur des Glaubens folgen. In der Stiftshütte hat Gott nämlich eine Spur gelegt, wie man immer tiefer in die Geheimnisse des Glaubens eingeführt wird, eingeweiht hineinwächst. In der Stiftshütte ist die Struktur und Verheißung für eine immer engere Gottesgemeinschaft angelegt. Es macht auch keinen Sinn, dem Volk immer wieder zu predigen. Ihr müsst in den Tempel gehen, der steht jetzt gerade in Shiloh, betet dort zum Heiligtum. David erkannte, man muss Strukturen schaffen, die den Gottesdienst wieder auf den Sockel stellen. Das Heiligtum braucht einen zentralen Ort, der für ganz Israel sichtbar ist. Jerusalem auf 1000 Meter Höhe als neue Hauptstadt des Landes und als ein völlig unabhängiger Ort, der nicht als ein Nationalheiligtum weder vom Nordreich noch vom Südreich, wo David damals noch in Hebron residierte, gehörte oder vereinnahmt werden konnte, sondern ein neuer Ort, der keinem gehört. Jerusalem. Jerusalem, wo die Erlösung der Welt stattfinden sollte. Jerusalem, von hier aus breitet sich am Ende der Welt auch das himmlische Jerusalem über die ganze Welt aus. Jerusalem, also die Davidstadt und die Gottesstadt. Und genau hierher gehört die Stiftshütte. David hätte am liebsten gleich noch einen Tempel gebaut, wurde ihm verwehrt von Gott. Immerhin baut er noch einen Altar an der Stelle, wo der Tempel später mal hin soll. Israel braucht für seine Glaubensentwicklung ein Heiligtum. Das spürte David und er agiert wie ein Hohepriester und Prophet, indem er in geistlicher Ekstase mit Tanz und Lobpreis die Bundeslade feierlich nach Jerusalem bringt und das am Ende das ganze Volk feierlich segnet. Liebe Geschwister, ich wünschte mir, und wir müssten dafür beten, für uns als Gemeinde, insbesondere die Gemeindeleitung, für die Kirchenleitung, auch der EKM, der EKD, dass sie uns solche Weitsicht schenkt wie dem König David. Zu erkennen, was nötig ist, damit wir nicht geistlich stehen bleiben. Und dass wir dann auch mit unkonventionellen Schritten im Geist vorangehen, so wie David, um Strukturen der Zukunft zu schaffen. Nun sind wir weder als Gemeinde noch als Landeskirchen durchaus träge, sondern wenn es um neue Aktionen oder Projekte geht, sehr erfinderisch. Aber die Frage ist, was führt mich als Christ, was führt uns als Lutherhaus, uns als evangelische Kirche wirklich tiefer in den Glauben? Etwas, was wirklich die Fundamente für die Ewigkeit baut und nicht nur einfach wieder ein neues Projekt darstellt. Mir ist bei der Vorbereitung für den Gottesdienst heute nochmal neu bewusst geworden, dass der Tempel von Jerusalem nicht nur einfach ein orientalischer Kultort war, wo massenhaft Tiere geschlachtet und geopfert wurden und Tempelrituale gepflegt wurden, sondern dass mehr dahinter steckt. Das lohnt sich zu entdecken. Ich selbst bin ja in der Gemeinschaftsbewegung eher unliturgisch, kirchenkritisch und kultkritisch groß geworden. Aber in der geistlichen Gemeindeerneuerung habe ich diesen lebendigen Glauben an die Erneuerung der traditionellen Kirche erlebt. Und der ist mir dort begegnet. Und in dieser geistlichen Erneuerungsbewegung wurde auch die Bedeutung des Tempels und auch der Stiftshütte neu entdeckt. Jesus selbst weint über die Zerstörung des Tempels. Er kämpft für eine Erneuerung des Gottesdienstes im Tempel. Gott selbst übergibt Mose neben den 10 Geboten auf dem Berg Sinai die Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Johannes schaut in der Offenbarung, wie der himmlische Gottesdienst gefeiert wird in einem Tempel. Und der Tempel sieht genauso aus wie der in Jerusalem, mit dem 7-armigen Leuchter, dem ehernen Meer, mit den Opfer- und Rauchaltären. Wir haben es also hier im Tempel mit einem ewig gültigen Modell eines himmlischen Gottesdienstes zu tun. Dieses Modell kann auch unserem Glauben und Gottesdienst feiern bleibende Impulse verleihen und unserem Glauben eine größere Weite geben. Und so lade ich euch zu einem kleinen Rundgang durch die Stiftshütte ein, dem Vorbild des späteren Tempels. Hier sehen wir einmal das Modell und wer aufmerksam ist, wird jetzt auch im Kommenden sein eigenes geistliches Leben wiederfinden an der einen oder anderen Stelle. Alles beginnt mit einem Zaun. Beim Tempel ist es später eine große Mauer. Eine Mauer macht neugierig. Was steckt wohl dahinter? Was hat's damit auf sich? Und in unserem Fall ist das durchaus gewollt beim Tempel. Ein riesiger Vorhof der Heiden verbirgt sich dahinter, der sagen will, alle Neugierigen sind herzlich willkommen. Kommt und seht, macht euch auf den Weg. Gott lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen. Die Mauern machen neugierig. Natürlich trennen Mauern auch, aber im Tempel erst eigentlich im Nachhinein. Wenn ich der Neugier, der Sehnsucht, dem Durst nach Leben gefolgt bin, bin ich auf einmal drin. Im Tempel, in der Kirche, in meiner Gebetsecke daheim. Und jetzt schützt die Mauer mich. Sie schützt mich vor meinem Alltag. Hinter der Mauer ist das pulsierende Leben der Großstadt von Jerusalem. Aber hier bin ich jetzt geschützt. Ich bin raus, habe Abstand, kann zurücklassen, bin für Neues offen. Und ich folge jetzt dieser Spur der Sehnsucht weiter. Und da stehe ich vor diesem gigantischen Tempelgebäude, dem Heiligtum. Bei der Stiftshütte war es nur ein Zelt, aber im Vergleich zu diesen Hauszelten war auch das Stiftshüttenzelt immer noch ein besonders großes Zelt, was schon auch gigantisch wirkte. Da stehe ich also vor diesem Heiligtum und spüre einen Abgrund zwischen mir und der Heiligkeit Gottes. Und ich spüre den Unfrieden, spüre meine innere Zerrissenheit. Mein Gewissen meldet sich. Wenn ich mich dem Heiligtum nähere und wenn ich zurückgehe, dann stehe ich auf einmal vor dem Brandopferaltar. Jesus stirbt für meine Sünden. Ich deute es schon mal gleich christlich, geistlich. Mir ist vergeben. Das ist eine tiefgreifende, einmalige Glaubenserfahrung. Meine Bekehrung. Meine Seele empfängt einen tiefen Frieden. Ich kann wieder Ja zu mir selber sagen, weil Gott Ja zu mir sagt und mich annimmt. Aber es ist auch eine Erfahrung des inneren Friedens, der Annahme, des Zuhause-Seins bei Gott, die ich immer wieder machen kann, nicht nur einmal. Jetzt könnte ich dankbar umkehren und sagen, oh, das war schon ein erhebendes Erlebnis, um in den Tempel zu kommen und sich erlöst, angenommen zu fühlen. Schön war es gewesen, ich habe wieder einen inneren Frieden. Aber der Tempel macht gerade deutlich, das war es noch nicht gewesen. Es geht weiter. Jetzt geht es weiter. Und wenn ich mich dem Heiligtum weiter nähere, komme ich zum nächsten, zum Taufstein. Für uns Christen jetzt schon mal gedeutet, der Taufstein, für das Volk Israel war es das Reinigungsbad. In der Offenbarung ist es das eherne Meer. Die Erfahrung der Bekehrung soll nämlich tiefer in unserer Persönlichkeit verankert werden, durch das Bad der Wiedergeburt. Statt einer einmaligen Erfahrung soll mein ganzes inneres Wesen erneuert werden. Ich darf ein ganz neuer Mensch werden, der jetzt auch ein Leben der Nachfolge lebt. Taufe heißt nicht, jetzt ist es geschafft, jetzt bin ich ja Christ, sondern jetzt geht's erst richtig los. Jetzt erst werden die 10 Gebote für mich wirklich spannend. Jetzt fordern sie mich heraus, diese neue Existenz als getaufter Mensch auch praktisch zu leben. Viele denken, ja, aber jetzt bin ich getauft, das war es doch gewesen. Jetzt könnte ich nach Hause gehen, ich habe viel erlebt, habe auch jetzt viel vor, was sich alles in meinem Leben sich ändern soll. Und für die Juden war es damals auch so gewesen. Da war an dieser Stelle Endstation, weiter durfte man nicht, nur die Priester. Für uns Christen beginnt aber hier die Berufung an alle, Priester Gottes zu sein. Ein Leben zu führen, in dem wir ihm dienen. Einer der wenigen Autoren des Neuen Testamentes, der die Bedeutung des Tempels auch für die Christen entdeckt hat, war der Schreiber des Hebräerbriefes. Und er lädt uns an dieser Stelle ein, nicht umzukehren, sondern weiterzugehen, reinzugehen ins Heiligtum. Hebräer 10, weil wir denn nun durch das Blut Jesu, des Hohenpriesters, die Freiheit haben, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben und los vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser, herzutreten zum Eingang in das Heiligtum. Jetzt sind wir drin. In der Gegenwart Gottes, Gott ganz nah. Priester an der Seite des Hohenpriesters. Wir opfern ihm das Brot und den Wein, er gibt sich uns selber wieder zurück als Leib und Blut am Schaubrotopfertisch. Unsere menschliche Geschöpflichkeit sozusagen bringt sich hier ein und wird zugleich von Gott gestärkt. Und so nehmen wir ihn in uns auf und werden eins mit Gott. Dann ist der siebenarmige Leuchter. Wir werden erleuchtet durch Gottes Geist. Seine geistlichen Gaben machen uns zu Erleuchteten, zu seinen vollmächtigen Dienern in dieser Welt. Und dann kommen wir weiter zum Räucheropferaltar und bringen Gott unseren Lobpreis, unsere Gebete, unsere Anbetung. Und da sind wir angekommen bei unserer schöpfungsmäßigen Bestimmung, gegenüber Gottes zu sein, im Lobpreis, in der Anbetung. Aber so erhebend und erfüllend diese Erfahrung der Gottesgegenwart in der Anbetung ist, wir sind noch nicht am Letzten. Der Vorhang ist noch vor uns. Dahinter verbirgt sich das Allerheiligste. Der Thron Gottes, der Deckel der Bundeslade als Thron gestaltet. Hier wartet die reine Gegenwart Gottes auf uns. Das Ruhen in seinem Schoß, an seiner Seite wie Johannes beim letzten Abendmahl. Als Friedrich von Bodelschwingh im Sterben lag und um ihn herum die Leiter der Häuser von Bethel versammelt waren, um ihn zu trösten, sagten sie: Friedrich, bald wirst du in den goldenen Gassen des himmlischen Jerusalems wandeln. Sei getröstet, freue dich. Und er sagte: Fort damit, beim Vater sein, mehr nicht. Das ist das Allerheiligste, in Gottes Gegenwart zu sein. Ja, die sieben Stationen vom Tempel, liebe Geschwister, ich hoffe, es ist etwas davon deutlich geworden, welche Tiefe und Weite der Gotteserfahrungen auf uns im Glauben warten. Und der Tempel mit seinen verschiedenen Stationen ist uns von Gott persönlich gegeben worden, damit wir eine Ahnung davon bekommen und ermutigt werden, die Fülle des Glaubens auszuschöpfen. Denn der Glaube an den allmächtigen Gott eröffnet in seiner Weite eine ewige Perspektive, in die Tiefe der Gottesgemeinschaft hineinzuwachsen und nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben. Nun, ein Tempel in der Form gibt es heute nicht mehr, denn er hat seinen Zweck Karfreitag und Pfingsten für uns Christen erfüllt. Die Gegenwart Gottes verbirgt sich nicht mehr hinter einem Vorhang, sondern der Vorhang ist Karfreitag in der Sterbestunde Jesu zerrissen und die Herrlichkeit Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist zu Pfingsten in unsere Herzen. So schreibt es Paulus im 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. In uns allen wohnt jetzt Gottes Geist, sind wir selber Tempel Gottes. Das heißt, dass ich die allerheiligste Gegenwart Gottes überall erfahren kann, weil der siebenarmige Leuchter des Heiligen Geistes in mir selber brennt und ich Weihrauchopfer bringe, wenn ich anbetend vor Gott stehe. In meiner stillen Kammer, meiner Gebetsecke oder in der Natur oder wo auch immer. Ich saß einmal beim Industriepraktikum in einem Fabrikschuppen, für mich ganz allein bei einer sozialistischen Beschäftigungstherapie, habe einfach die Zeit zum Gebet genutzt und auf einmal wurde es in diesem dunklen Fabrikschuppen hell und heller. Die Gegenwart Jesu wurde für mich spürbar und ich fühlte mich durchdrungen von Gottes Gegenwart. Dachte ich, kurios, hier an diesem Ort ist Gott da. Bethel, Haus Gottes, egal wo ich bin. Erfahrungen der Gottesnähe, die ich auch an ganz anderen kuriosen Orten noch gemacht habe, die aber deutlich machen, das Allerheiligste Gottes ist uns ganz nah, in jedem von uns. Aber es erschöpft sich nicht in Privatoffenbarungen. Der Sinn des Tempels ist, mir die Fülle des göttlichen Redens und Handelns offen zu halten. Das wird nunmehr in der Kirche als dem Leib Christi fortgeführt. Und davon schreibt Paulus in Epheser 3, durch Christus, dem Eckstein, ist der ganze Bau ineinander gefügt und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also die Gemeinde als Ganzes birgt dafür, dass die Weite des Allerheiligsten immer weiter bleibt als meine privaten, persönlichen Erfahrungen, die nur mir geschenkt sind. Aber der Tempel, die Stiftshütte des Alten Testamentes mit seinen sieben Stationen, kann uns eine Orientierung sein, in welcher Breite und welcher Tiefe wir im Glauben Gott nahe kommen können. Amen.